Schön, ich freue mich sehr, wieder heute bei euch in Büblingen sein zu dürfen und ich freue mich sehr, dass wir miteinander Gottes Wort erleben. Und ich möchte uns auf eine ganz, ganz kleine Mini-Reise nehmen heute, vielleicht ein bisschen zurück, vielleicht ein bisschen in unsere Erinnerungen. Können wir diese mega große Begeisterung, die wir immer hatten und haben, besonders damals, als wir uns bekehrt haben. Also man wird frisch bekehrt, man tut Jesus kennenlernen. Und man fängt Feuer im Herzen und man will eigentlich allen erzählen. Und ich weiß es nicht, wieso, vielleicht Michael, kannst du mir nachher erklären, am Anfang, so vor 10, 15 oder mehr Jahre nach hinten, ich weiß es nicht, genau so alt bin ich auch nicht, aber man hat mir erzählt, wir haben uns bekehrt und gleich in den Diskotheken gegangen. Warum die Diskotheken, weiß ich auch nicht, aber das war so wahrscheinlich der Anlaufpunkt für, oder man dachte, dort sind die Leute, die Jesus brauchen. Keine Ahnung, warum der Nachbar, wenn er nicht bekehrt, ist es ein Disco dort, der braucht Jesus, okay? Und wir waren so richtig Feuer und Flamme. Und mit der Zeit wachsen wir im Glauben, mit der Zeit leben wir mehr und mehr, wir erleben mehr. Entweder werden wir feuriger oder manchmal erlöst leider unser Glaubensfeuer. Und wir begegnen irgendwann mal diese Situationen, wo wir sagen, Gott, wo bist du eigentlich, wo bleibst du eigentlich? Und so möchte ich gerne mit einem Zitat anfangen, und nicht weniger von Bruder Picasso. Der hat gesagt, als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsen einer zu bleiben. Das fand ich sehr interessant. Und jetzt einmal auf unser Glauben übertragen. Als Kind, du nimmst alles easy. Manchmal ist, also ich habe gestern eine Trauung gemacht und gerade steht das Brautpaar in der Mitte auf der Tanzfläche und dann kommt vielleicht so ein Dreijähriger mit einem ganz hübschen Kleid, so süß. Die sah einfach so süß aus, die Kleine. Die hat so eine kleine Mundtrutte in der Hand und im Mund und stand so vor dem Brautpaar. Und die lässt dich nicht beehren, Alter. Die hat gemacht. Und das Brautpaar guckt dir, hey, wir wollen unsere Tanz starten. Und sie guckt die an, und als ob sie so mit dieser Trutten segnen würde oder so Heiliger Geist hauchen würde. Die hat sich nicht irren lassen. So wie ein Kind. Was in ihr Kopf gegangen ist, kann ich dir nicht erzählen, aber sie hat es vom Herzen gemacht. Ob sie gedacht hat, hey, ich begeistere gerade dieses Brautpaar, ich weiß es nicht. Aber ich fand sie einfach süß. Und sie hat gemacht, jetzt versuch du mal als Erwachsener dasselbe zu tun. Stell dir vor, oder ein bisschen, gib mir gerade Kopfkino. Stell dir vor, als Erwachsener, du gehst, stellst dich so mit deinem Wesen und wie du bist heute, stellst dich vor diesem Brautpaar und du trottest mit so einer kleinen Mundtrutte. Heftig. Das ist Kinder. Als Kind verhält man sich als Kind, die machen sich überhaupt gar keine Gedanken, sie machen, was sie wollen, sie sind ganz, ganz leicht. Aber versuch mal, so ein Künstler zu sein, wenn du Erwachsener geworden bist, das braucht Mut. Und das ist Kunst und das ist eine Fähigkeit, die auch Gott uns geben kann, diese Leichtigkeit zu behalten. Und wir wissen alle, so leicht geht das aber nicht immer. Und ich möchte heute mit euch diese kleine Reise in das Buch Habakuk machen. Im Alten Testament gibt es so ein Buch namens Habakuk, wenn du es nicht wusstest, im Alten Testament auf Seite 353, meine ich, war das dort. Und wir möchten gerne schauen, wie Habakuk, also eigentlich ein mega cooler Berufener, der weiß Gott, der kann vieles, vieles über Gott. Und irgendwann mal ist er gewachsen und irgendwann kamen diese Frusterlebnisse, wo er einfach nicht mehr wusste. Und da möchte ich gerne mit uns, ich werde die drei Kapitel ganz, ganz schnell durchfliegen. Also ich werde nicht alle Bibelverse lesen oder alle Highlights, die drin sind, erwähnen, aber ein paar wichtige Punkte, die mich sehr begeistert haben in diesen drei Kapiteln. Und da möchte ich gerne mit diesem, mit Kapitel 1, Vers 2 schon beginnen. Da betet Habakuk zu Gott und sagt, Herr, wie lange schreie ich zu dir um Hilfe? Aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt. Rufe ich zu dir, doch von dir kommt keine Errettung. Allein diesen Satz, das, was ich da, okay, sieht man leider nicht so ganz, im Rot markiert, heißt das dort, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe. Allein dieses Wort, wie lange schon, heißt das für mich, der Habakuk ist nicht gerade, hat nicht gerade seine Gebetsstunde mit Gott angefangen. Der hat nicht gerade gestern angefangen zu beten. Scheinbar betet er über eine längere Zeit. Herr, wo bist du? Wo bleibst du? Warum kommst du uns nicht zur Errettung? Warum hilfst du uns nicht? Du siehst, was hier abgeht. Worum betet? Was liegt dem Habakuk am Herzen? Ich arbeite gerne mit Zusammenfassungen. Die Verse 3 und 4 sehen wir Folgendes. Es gibt Gewalt, aber keine Errettung. Gewalt, aber Gott bewegt sich nicht. Unrecht. Und Gott ist untätig. Menschen erschweren einander das Leben. Schwachen sind unterdrückt. Und vieles, vieles mehr. Zank, Streit ohne Ende. Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit. Wenn ich Gesetzlosigkeit sage, rede ich nicht, oder das muss man mal so verstehen, wir reden nicht von, ich sage jetzt mal, vielleicht sowas wie von Buddhismus oder alles, was nicht Christentum ist. Wenn wir von Gesetzlosigkeit reden, reden wir von Menschen, für die Gottes Gesetze, Gottes Spielregeln für unser Leben keine Rolle spielen. Leute, die sich für Gottes Willen, also Gottes Willen so drauf pfeifen, juckt ihnen gar nicht. Die leben wie, das sind Gesetzlose, okay? Nur, dass wir verstehen, also die Menschen haben Gottes Ordnung fürs Leben verachtet und Habakuk betet und fleht, Gott, du musst handeln. Dein Volk braucht dich, du, ohne dein Handeln wird das einfach schwierig, da wird nichts passieren. Dann macht von Gottlosen über Gerechte und Recht wird in Ungerecht verdreht und verhandelt. Also im Prinzip eine große Salat von Gottlosigkeit und von Unmoral, von Unglauben, von Ungeistlichkeit betrifft diese Menschen. Und Habakuk betet zu Gott für sein Volk. Er flieht einfach Gott und sagt, Herr, du musst irgendwas tun. Und was erwarten wir an dieser Stelle? Oder was wir, also vielleicht, wenn ich das Ganze hier lese, das Erste, was mir in den Kopf kommt, kommt nur folgender Satz vor. Ich hoffe, das wird, okay? Das will er nicht, dann lassen wir liegen. Ja. Und er betet, und was erwarten wir? Wir erwarten, Gott antwortet, alles klar, ich heile dein Volk und ich mache euch gut. Und ich werde, das ist so, wie wir immer beten, Herr, ich brauche Garage, ich habe jetzt Garage, ich fand es schön. Ja, Gott kann auch Garagen versorgen, ich kann euch Stories von erzählen, was Gott zu mir alles zukommen ließ. Wahnsinn, auch Gnade bei euch heute wieder. Danke, 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 sorry die Verspätung noch einmal. Also richtig mega gut, wir erwarten das, oder? Dass Gott das antwortet und auf das reagiert, was wir eigentlich gerne hätten oder brauchen. Aber Gott ist immer für eine Überraschung gut. Lässt dich nicht so beeindrucken von Habakuk und dem ganzen Volk. Und Gott reagiert komplett anders als das, wie Habakuk erwartet hat. Ich möchte gerne mit uns die Vers 5 lesen und dann haben wir nochmal ein paar Zusammenfassungen von dem Rest, okay? So. Seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Also Gott sagt zu Habakuk, ich mache irgendwas, was euch in Staunen versetzen wird. Ich denke, wow, die Rettung kommt. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählen. Also Gott sagt, ich bereite eine mega Überraschung, Habakuk. Ich habe deine Story, deine Geschichte, deine Gebete und dein Herzensanliegen sind bei mir gekommen. Und ich sage dir, also wenn ich höre, Gott sagt, Mensch, Timmy, ich bereite für dich irgendwas Cooles, was zu deiner Lebenszeit passiert, was, wenn dir jemand das erzählen würde, wirst du nie glauben, denke ich, yo, der Himmel ist offen über mein Leben. So sitzt Gott. Aber Gott macht seine Überraschung weiter und dann war der Spaß auch irgendwann mal vorbei. Im Vers 6 sehen wir, dass Gott so zu Habakuk sagt, ich werde eure Feinde groß machen. Also er zeigt gewaltige Pläne gegen Juda, gegen sein Volk. Okay? Gott sagt, ich werde nicht so tun, wie es dir gefällt. Ich werde es nicht so beantworten, wie du dir das vorgestellt hast. Ich mache es so, wie ich denke, dass das gut ist und sage, okay, ich werde gegen mein Volk einfach kommen Und wird einfach die Chaldeer, also die Babylonier, werden das allerstärkste Nation der Erde werden. Wenn wir die Beschreibung von dieser Stärke in diesem Kapitel lesen, wie Gott sagt, die werden herrschen über alles, die werden Herrscher von sich hervorrufen, sie werden jeden Volk ermorden und jeden Land erobern, die werden so, also der Gott beschreibt sie auf eine heftige Art und weise, sogar ihre Pferde schneller als Tiger oder als Leoparden und so weiter, die sind schärfer als die Wölfe der Nacht und so weiter und so fort, und die werden alles erobern, die werden Menschen töten, sie werden eigentlich der allergewaltigste Volk der Erde sein. Und wenn ich Habakuk wäre, sage ich: Herr, du hast mich falsch verstanden. So wie Timmy heute nach Böblingen, aber der sieht München auf die Schilder. Gott, du hast mich falsch verstanden, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe nicht gebetet, dass du dein Volk vernichtest, sondern dass du dein Volk erbarmst. Und Gott sagt: Moment mal, ich habe andere Pläne. Gott pippt den Feind von Juda, von den Israeliten auf und macht ihn groß und stark, obwohl er der Herr Israels ist, der Herr der Juden ist, obwohl er der Herr dieses Volk berufen und befähigt hat und Gnade gegeben hat und Verheißungen gegeben hat. Sie hatten alles von Gott empfangen, was man nur empfangen konnte. Und Gott sagt: Ich mache sie größer als er. Ich mache deinen Feind größer wie dich selbst. Super Gott, dachte ich mir. Und Habakuk fleht Gott und sagt: Hey, es kann doch nicht wahr sein. Er betet um Barmherzigkeit und wartet auf seine Antwort. Aber so eine Antwort, ich sage, Jemine. Ich weiß es nicht, wie wird es uns gehen, wenn wir zu irgendeiner Sache beten und Gott macht genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Ebenfalls wie viele Zeugnisse kann ich auch von sowas auch Bücher schreiben. Wir beten und hoffen und es kommt genau das Gegenteil. Aber wieso? Gott hat einfach seine Ziele, Gott hat einfach seine Pläne. Gott hat einfach die Art und Weise zu machen und zu tun, wie wir nie denken. Und Gott antwortet auf Habakuk und sagt: Hey Habakuk, du musst Folgendes machen. Du musst einen Song schreiben und das musst du auf eine Tafel machen. Genau. Habakuk musste Folgendes auf Tafeln schreiben. Gott gibt ihm eine Botschaft und sagt ihm: Sitz die auf Tafeln. Wieso? Weil Gott pippte diesen Feind auf. Der macht ihn so erfolgreich, so gut. Und jetzt kommt Gott und sagt: Ich zeige dir, was man machen will, aber damit es jeder erkennt, dass ich der bin, der am Handeln ist, dass es nicht mit Herr und mit Macht, sondern mit meinem Geist ist, schreibst du jetzt auf, du dokumentierst meine Kraft. Du schreibst auf eine Tafel, was ich dir jetzt sage, damit das für später, du dokumentierst, du schreibst das, dass es für jeden sichtbar ist. Und dann werde ich handeln. Und dann schreibt, was sollte Habakuk schreiben auf den Tafel? Pass auf, das sind ganz gewaltige Verse. Nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Aber wer hochmutig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Jetzt pass auf, was hat Gott mit den Schildanern, mit den Babyloniern gemacht? Er hat sie aufgepusht. Gerechtigkeit war null. Sie wurden hochmutig für diese Kraft, die sie hatten. Gott hat sie so hoch gepumpt, bis das nicht mehr ging. Und ich sage dir auch gerne gleich, wieso. Und dann sagt Gott: nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmutig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Wer sich auf seine Reichtümer verlässt, betrügt sich selbst. Der Hochmut wird zugrunde gehen. Auch wenn er sein Maul so weit, pass auf, aufreißt wie der Totenreich und so unersättlich ist wie der Tod. Ja, selbst wenn er jetzt noch ein Volk nach einem anderen verschlingt. Also Gott redet direkt über dieses Babylonier, die Chaldenäer, und sagt, auch wenn sie so groß ist, auch wenn sie so reich geworden ist, auch wenn sie ihr Maul so breit aufreißen wie der Tod, von dem kein Mensch eine Schonung hat, und so viele Menschen verschlingen, wie sie nur verschlingen können, selbst das habe ich in der Hand. Die werden hochmütig sein. Die werden nicht so gut sein. Also wer auf sein Reichtum, egal wie machtvoll sie sind, ich habe das in meiner Hand. Schreib das auf die Tafel, Habakuk, dass die Leute, die so diese Lebensart und Weise leben, werde ich mit denen handeln. Warum macht Gott das? Warum pippt Gott diesen Feind auf? Was ist der Spaßfaktor dabei? Wenn Gott Spaß haben würde. Also ich habe Spaß, wenn ich sowas lese, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich muss ja aufpassen, wir dürfen nicht, wenn irgendwas passiert, schadenfreudig werden. Okay, darum geht es nicht. Und Gott ist nicht ein Gott, der schadenfreudig ist. Aber wenn Gott sagt, er pippt dieses Feind hoch auf, also richtig groß macht, und sagt zu Habakuk, schreibt das auf dem Tafel, wer aber so liebt, wie sie leben, der wird keinen Erfolg haben. Weil Gott, ich denke, Gott hat sie so aufgepippt, so hoch gemacht, so richtig aufgepusht, damit ihr Fall groß ist. So, wenn Gott dein Feind hoch erhebt, wenn du merkst, der Feind ist stärker als ich, ich bete und mein Feind wird stärker, meine Situation, mit dem ich kämpfe, wird härter, dann freue dich, weil der Fall von diesem Feind größer sein wird als dein Schmerz. Dann freue dich, Gott ist dabei. Er handelt. Vielleicht lässt er manchmal zu, dass ein Feind größer wird. Dass ein Feind vielleicht mächtiger zu sein scheint. Aber nein, nichts ist mächtiger als unser Gott. Nichts ist kräftiger als unser Herr. Egal, wie laut ein Feind schreien kann. Egal, wie heftig er labern kann und lügen kann. Der ist nicht gerichter und fähiger und wunderbarer als unser Gott. Halleluja. Und deswegen, in den Psalmen heißt das, dass unser Feind vergeht und verwelkt wie die Gras auf dem Feld, aber die Gerechten werden gerettet. Halleluja. Und Gott wird ihnen auch Gnade schenken und darauf vertrauen wir. Und das war dieses Gotteswort zu Habakuk. Hey, pass auf, schreib das auf den Tafel. Ich werde handeln. Dokumentier, ich bin der allmächtige Gott. Und wer so in Gotteslosigkeit, so wie wir immer geklärt haben, lebt, für den werde ich sorgen. Mach du dir keinen Kopf, Habakuk. Es wird schon. Mach du dir keinen Kopf. Ich habe den Feind erhoben, nicht um euch zu vernichten, sondern damit ihr Fall größer wird. Was hat Jesus im Neuen Testament über solche Menschen gesprochen? Als er von den Klugen und von den Doofen oder den Törichten, die ihr Haus gebaut haben, der Doofe, der baut sein Haus auf Sand und erhöht. Und dann kam Sturm und kam, also er hat sein Haus nicht auf Jesus gebaut, nicht auf Gott, nicht auf die Gottesgesetze gebaut. Dann kam Regen, Sturm etc. und dieses Haus fiel. Und wie war sein Fall? Groß. Der Haus auf dem Sand, der stand und blieb. Der ist nicht gleich gekracht oder gekrochen, gekracht. Bringen wir ein bisschen Deutsch. Gekrochen ist das Krabbeln irgendwas. Alles klar. Das Haus ist nicht gleich... Du kannst sehr gut Deutsch, das gefällt mir. Top, wo hast du das gelernt, du? Verstehst du? Dieses Haus auf dem Sand stand und blieb sogar, aber nur, solange die Sonne schien. Nur solange es alles gut lief. Und dann, als es ernst geworden ist, dann war der Spaß vorbei. Dann ist dieses riesen, mega schöne Haus gefallen und sein Fall war groß. Und das ist genau das, was Gott mit den Chaldenäern gemacht hat. Er hat ihnen einen Palast auf Sand gegeben. Sie waren hochmutig und stark. Wir rufen Führer hervor. Wir sind stark, wir fressen jeden Volk, wir erobern jeden Land. Unsere Pferde sind so schneller sogar als Tiger und Leopard. Und sie rennen und machen und wir sind die Guten. Und Gott sagt, okay, jetzt schau mal, was passiert, wenn ich erscheine, Zacker. Die kommen runter. Und das ist das, was Gott gemacht hat, was ich dir mit vielleicht ein Wort sagen möchte. Gott bringt dich nicht so weit, um dich fallen zu lassen. Wenn du gerade am Kämpfen bist, wenn du gerade irgendwo eine starke Phase hast, eine starke Situation hast und du denkst, Gott, wo bleibst du? Möchte ich dir sagen, Gott bringt dich nicht so weit in dein Glauben, dass du beten kannst, um dich fallen zu lassen, dass du vertrauen kannst, um dich fallen zu lassen, dass du anfängst zu dienen, wie mein Freund Mason, er traut sich und gibt ein Wort, um dich fallen zu lassen. Das war ein Anfang, mein Freund. Gott hat noch mehr mit dir, okay? Gott gibt dir keine Gabe und sagt, fang an zu beten, zu prophezeien, zu heilen, zu dienen, Hauskreis zu leiten, was auch immer zu tun, um dich fallen zu lassen. Wir müssen verstehen, wenn Gott uns so weit bringt, dann ist dieses Soweit nicht am Ende, sondern am Anfang von dem Next Level, am Anfang von der nächsten Station für unser Leben, für unser Glauben, für unsere Familie. Dieses Vertrauen muss hier drin sein. Gott bringt mich nicht so weit, um mich fallen zu lassen. Und Gott brachte sein Volk auch nicht nur so weit, damit er sein Volk irgendwo in die Wüste fallen lässt oder in Babylon verbrennt. Nein, er brachte sie dorthin, weil er ein Ziel hatte. Er brachte sie dorthin, weil Gott treu ist und er weiß, okay, das ist eine Phase, mein Volk muss was lernen und ich werde ihnen zeigen, wer sozusagen das Sagen im Hause hat. Und dann sind wir schon bei Kapitel 2 gekommen, schon längst. In diese Verse deklariert Gott dieses Untergang von Babylon und er zeigt Gerechtigkeit gegen jede Art von Ungerechtigkeit, weil das ist das, worum Habakkuk gebeten hat. Das war sein Gebetsanliegen. Ich bin Gott, ich habe alles in Control. Ich habe das, ich werde euch nicht fallen lassen. Das heißt, Gott sagt zu Habakkuk, ich bin auch da, auch wenn du gerade durch einen Tunnel gehst, auch wenn du gerade nicht spürst, dass ich da bin, auch wenn du gerade nicht glauben willst vom Äußeren her, dass ich da bin, aber ich bin bei dir. Und da gibt es so einen guten Dialog im Kapitel 2, aber wie gesagt, ich möchte nicht in alle Details gehen. Gott zeigt seine Treue wieder und im Kapitel 3 kommt ein sehr, sehr, sehr schönes schönen Auftrag auf Habakkuk und Gott sagt, schreib mal ein Lied. Habakkuk schreibt einen Psalm. Er lobt Gott und verherrlicht seine Macht. Und ich möchte euch nur dieses Ende vom Lied zeigen. Der Sieg war noch nicht da. Die Herrlichkeit war noch nicht da. Die war noch in Gefangenschaft. Und wenn wir dieses Song, dieses Loblied von Habakkuk lesen, er ist in Gefalte, Kapitel 3. In welchem Vertrauen kommt er zu Gott und mit welchen Lobwörtern er zu Gott kommt? Aber das ist dieses, ich möchte nur das Ende vom Lied, das Schluss von diesem Lied einfach mal ganz kurz euch zeigen. Die Verse 17 bis 19. Pass auf, was er sagt. Noch trägt der Feigenbaum keine Blätter und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann keine Oliven ernten und auf unsere Felder wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Was Habakkuk in diese Worte sagt, Herr, wir sehen noch kein Ergebnis. Danke, dass du redest, aber gerade läuft nichts. Nada. Wir sehen, also mit dieser Beschreibung, der Feigenbaum hat keine Blätter und man kann noch keine Oliven ernten, die Erde bringt keinen Ertrag, kein Vieh auf dem Feld etc. Das bedeutet, Herr, danke, dass du was gesagt hast, aber im Moment sehen wir noch gar nichts. Sagt er, noch trägt der Feigenbaum, nee, es läuft noch nicht sozusagen. Ich bin noch in meinem Problem mittendrin, das beschreibt er mit diesen Worten. Und dann trifft Habakkuk eine gewaltige Entscheidung und sagt Folgendes. Und doch will ich jubeln, Junge, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Herr kann ich über die Berge springen. Wow, was für Worte sind das, die Habakkuk hier sagt. Erstmal sagt, ich sehe keine Lösung, ich sehe noch keine Erlösung, aber ich treffe eine Entscheidung, hier ist diese Entscheidung, ich treffe eine Entscheidung für die Freude an Gott. Ich freue mich für ein Lobpreiskonzert. Ich entscheide mich für ein Gebets. Veranstaltung. Ich entscheide mich, Herr, um dir zu begegnen, weil ich weiß, wenn du schon gesagt hast, ich werde retten, dann wirst du auch retten, auch wenn ich noch nicht gerettet bin. Freunde, das nennt man Glaubenskraft. So eine Wort als im Vertrauen auf Gottes Rettung. Sag, hey, ich will jubeln, ich will loben, weil ich weiß, Herr, du bist der Retter. Der Feigen hat zur Erbauung hat noch kein Blätter und die Oliven kann man nicht ernten. Ich sehe gar keine Lösung, aber Herr, ich entscheide mich, ich lobe dich, ich preise dich, ich hänge an dir, weil ich weiß, du machst das doch. Du wirst mir die Rettung geben. Halleluja. Bevor ich mit 1, 2, 3 Fragen abschließe, möchte ich dir ein Bild geben. Ich bin in Israel aufgewachsen und bei uns in Israel, ich habe in den 90er Jahren, also Anfang im Jahre 1990, ich habe den Golfkrieg miterlebt und wir waren in einer Bauphase. Wir lebten damals in einem Haus mit Asbestdach, wo es rein getropft hat, wenn es geregnet hat. Also das war sehr interessant. Und in einer Bauphase, was mein Papa ein Kinderheim gebaut hat, das Erste, was man dort laut israelischer Gesetz macht, man baut einen Bunkerraum. Und das nennt so, dass es immer, weil wir ja ständig im Krieg sind, und dieser Bunker hat Wände von mindestens 60 cm Breite, der hat Metalltüren und Fenster, die mit starken Gummis gedichtet sind, so dass wenn Atomwaffen im Spiel kommen, du bist drin gesichert, es dringt kein Gas in diesem Raum. Okay? Und wir haben den Golfkrieg, weil wir in diesem Hütte gelebt haben und bis das Haus fertig war, wir waren tagsüber in diesem Haus und nachts haben wir die Nächte in diesem Bunker verbracht, weil damals Saddam Hussein hat gedroht, Nuklearwaffen auf Israel zu schießen und chemische und was weiß ich was. Und waren wir drin. Jetzt diese Mauern, man sagt, ich weiß, die Worte gibt es wahrscheinlich auf Deutsch nicht. Ich werde es aber so übersetzen, dass ihr meine Idee versteht. Man nennt diese Worte vereisernd. Warum? In diesen Mauern hocken ein Gerüst von Metall, von Stahlstäben, Metallstäben, die ungefähr so dick sind. Und eine neben dem anderen. Eine Rakete kann nicht durchdringen. Du bist sicher drin. Du bist in eine Beton-Metallkiste. Und man nennt diese Winde, weil die so stark quasi gerüstet sind, man sagt, die sind vereisernd. Da ist so viel Eisen drin, dass das nicht wackeln kann. Und so dick und richtig so dicke Metallröhren. Also ich habe das als Kind gesehen und dachte, wow, hier kommt wirklich keine Rakete drin. Und wie sieht es damit aus, wenn Gott unser Leben vereisernd? Wenn Gott diese Metallstäbe in unser Leben ist, wie bei Habakuk. Wenn dieser Fall ist, ich werde mir was wagen und ich mache es einfach, ich habe es schon drin. Kann nicht mehr rückgängig machen. Er hat geschrieben, Menschen, die durch Gott gestärkt sind, brechen nicht. Menschen, die durch Gott gestärkt werden, brechen nicht. Ich habe nicht gesagt, sie haben keine Kämpfe. Ich habe nicht gesagt, sie werden nicht verletzt. Ich habe nicht gesagt, sie haben keine Schwierigkeiten und Probleme oder Krankheiten. Ich habe nur gesagt, sie brechen nicht. Die Katastrophen kommen, aber die von Gott gestärkt werden, so wie Habakuk, wie Nehemia, wie viele, viele andere Propheten, wie Paulus, die bleiben einfach bestehen. Sie brechen einfach nicht. Ja, sie erleiden Schmerzen. Ja, sie haben zu kämpfen. Ja, sie haben Schwierigkeiten. Aber sie brechen nicht zusammen, weil Gott ihr Leben stärkt, weil Gott ihr Lebensinhalt ist, weil Gott dafür sorgt, dass seine Rettung kommt in der richtigen Zeit. Ja, sie werden durch Gott gestärkt und sie brechen nicht. Freunde, das wollen wir tun in unser Christsein. So macht auch Christsein extrem viel Spaß. Trotz aller Angriffe, trotz alles was... wo alle unsere Kämpfe, so macht Christsein Spaß. Und ganz zum Schluss möchte ich 2, 3 Fragen einfach zum Nachdenken mal kurz in die Runde schmeißen. Die sind nicht zum Kritisieren, nur zum Nachdenklich machen. Und dann möchte ich gerne mit uns beten, wenn das in Ordnung ist. Kann jemand mich vielleicht kurz begleiten? Ich weiß nicht, wer am Klavier war oder Gitarre oder... Wäre super. Fühle ich mich von Gott verlassen? Und wenn ja, warum? Habe ich dieses Gefühl, Gott hat mich irgendwo beiseite gelegt? Und wenn ja, warum? was ich fühle, ist nicht immer, entspricht nicht immer die Wahrheit Gottes. Das muss ich kapieren. Was ich immer wahrnehme, entspricht nicht immer die Wahrheit der Bibel. Hey, gibt es in meinem Leben Situationen, wo ich einfach Gott nicht verstanden habe? Ja, wollt ihr gerne aktuell vor drei, vier Wochen ist das ja so ungefähr ein Monat, bekam ich den Auftrag von unserem Vorstand, in eine Gemeinde in Pforzheim zu helfen, wo der Pastor erkrankt war und so weiter. Und ich fahre auch gleich nachher hin zum Predigen. Und ich mache mich auf den Weg dorthin für den allerersten Dienst. Und kurz, wenn man von Mühlhausen runter fährt, den Berg von Ulm Richtung Pforzheim, fingen an, die Motorblinker zu blinken. Und ich dachte, okay, ich fahre jetzt langsam, aber ich kann jetzt nicht dort nicht ankommen. Ich muss ankommen. However, ich bin vorsichtig gefahren, dort angekommen und dachte, okay, ich starte mal, wenn nochmal was passiert, rufe ich ADAC. Ende vom Lied, Turboschaden, Schaden von 2.700 Euro. Und dann dachte ich, okay, danke Herr. Also nachdem ich auf dem Rückweg von 8 bis 24 Uhr in Heimsheim am Raststätte gewartet habe auf den Schlepptienst. Das war eine Story, aber Details sind jetzt nicht wichtig. Und dann dachte ich, okay, danke Herr, rein menschlich gesehen, ich verzichte jetzt auf so viel Zeit mit meiner Familie, mit meiner Gemeinde. Ich fange eine andere Gemeinde zu unterstützen, dort ein Team aufzubauen, dort Strukturen reinzubringen, dort irgendwas zu machen, damit die Karre läuft. Danke dafür und dann sowas. Und nochmal kurz vor dem Urlaub, sehr schön. Da kannst du den Urlaub gleich auf Balkonia de la Hause verbringen. Oder? Weiß ich nicht. Aber weißt du, so die Gedanke hatte ich für ein paar Minuten gehabt. Und dann dachte ich, Herr, ich weiß, je größer der Angriff ist, desto größer der Segen nachher. Und dann haben wir dort angefangen zu arbeiten und Gott hat Versöhnung gegeben zwischen zwei wichtigen Schlüsselpersonen, die gestritten waren und Personen fangen an wieder zu dienen, Frieden kam rein und weißt du was, das war mir wert, dort zu gehen und ich werde immerhin, egal was mit meinem Auto, ich gehe dorthin, weil ich sehe, da ist ein Gottesdienst. Hat mich der Fall geärgert, definitiv, ein paar Tage sogar. Breche ich zusammen, definitiv nicht, weil ich durch Gott gestärkt werde. Und diese ganze Segen kommt an meine Gemeinde zurück. Was hatten wir letzten Sonntag? Taufe mit 6 neu frisch Bekehrten. Wunderschön. Leute entwickeln sich im Dienst, die gehen. Weil warum? Die Gemeinde segnet andere Gemeinden, indem sie mich freisetzt. Und die Segen kehrt zurück. Die Gemeinde ist nicht schwächer, wenn ich unterwegs bin. Sie werden sogar stärker. Warum? Sie sind durch Gott gestärkt. Warum bleibt die Gemeinde hier bestehen? Weil ihr hier durch Gott vereinsatz hat. Gott ist für diese Metallstäbe, diese Stabilität an euren Mauern gibt. Amen. Und das wollen wir einfach haben. Halleluja. Sind Gottes Wort und sein Willen relevant für mich? Und wir Habakkuk. Hey, Habakkuk betet und Gott sagt, ich mache deinen Feind stärker. Und Gott gibt Verheißung. Wie sieht es damit aus? Kann ich mich darauf verlassen? Und meine letzte Frage, kann ich im Sichtbaren Gott loben für das Unsichtbare, das für mein Leben bestimmt ist. Ja, mal, hey, stell dir vor, du gehst zum Arzt und er sagt dir Leukämie und du gehst raus und du sagst Halleluja. Und sagt, Gott macht alles neu. Das alte Leben ist vorbei. Das macht keiner. Der Song kam mir gerade im Sinn, ich habe mal mit meiner Frau gesprochen über Beerdigungen, Tod und so. Und sagt, zu meiner Beerdigung möchte ich, dass dieser Song gesungen wird. Das ist super, ich liebe dich. Halleluja und so. Ja, kein Trauer. Wir sind durch Gott gestärkt. Wir brauchen keine Jammersongs und keine Klagelieder. Ich möchte bitten, dass wir kurz die zwei, drei Fragen mal anschauen. Und möchte dich ermutigen, wenn eine Stelle gibt, wo du sagst, wow, ich sehe zwar, dass der Feind größer ist, aber ich möchte mich dafür entscheiden, anfangen zu loben, zu glauben. Steh einfach mit mir zusammen auf und möchte gerne mit uns beten. Alles klar. Danke. Halleluja. Danke, Jesus. Glory, Jesus. Halleluja. Komm, öffne dein Herz, öffne deine Hand vor Gott und, und fange an, ihm zu sagen, Herr, du bist bestens über meine Situation informiert, Herr, du bist bestens über mein Leben informiert, Herr, du bist bestens über meine Kämpfe informiert, Herr, du kennst mich durch und durch, du weißt genau, wo ich bin und wie ich bin, Herr, du weißt ganz genau, wo ich gerade stehe, Herr, du weißt ganz genau, wo ich dich brauche, Herr, du weißt ganz genau, wie groß mein Feind geworden ist. Halleluja, danke, Jesus. Glory, Jesus. More, Lord, more, 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 more. Danke, danke, danke. Fließ, Heiliger Geist, fließ, Heiliger Geist. Fließ, Heiliger Geist, in Kraft, in Kraft, in Kraft, in Kraft, in Kraft. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Wenn du möchtest, triff so eine Entscheidung. Herr, ich möchte einfach sagen, du bist groß, auch wenn ich nicht das gerade fühle, aber das ändert nichts an der Wahrheit, dass du groß bist. Sag ihm, Herr, du bist mächtig, auch wenn ich das gerade nicht fühle, aber du bist mächtig. Entscheide dich für so ein Lobpreislied, die gegen deine Wahrnehmung gerade vielleicht geht. Und sag ihm, Herr, egal was ich denke und fühle, auch wenn vielleicht Engpässe da sind, Gott, ich lobe dich, weil du der Versorger bist. Wenn du dich allein verlassen fühlst, Herr, ich lobe dich, du bist der gute Hirte. Wenn du krank bist am Körper, sag ihm, Herr, ich preise dich, du bist immer noch Yahweh Rapha. Ich erhebe so ein Lied und Bekenntnis, Herr, deines Wesens, der unveränderlich ist. Ich erhebe so ein Song des Glaubens, Halleluja, weil du derselbe bist, Halleluja. Danke, 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 danke. Glory, Jesus, Glory, Glory, Halleluja, Halleluja, Halleluja.